Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und aufregenden Folge unseres Podcasts. Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste, die uns mit ihrer unglaublichen Reisegeschichte und ihrem unerschütterlichen Lebensmut inspirieren werden. Ich freue mich heute, Nina und Dennis als Gäste im Podcast dazu haben. Die zwei haben sich mitten in der Pandemie dazu entschlossen, alles hinter sich zu lassen und Europa mit ihrem Camper zu erkunden. Doch das ist nur der Anfang ihrer unglaublichen Reise, denn Nina und Dennis begannen ihre Reise ohne festen Plan, ohne Erwartungen und ohne Grenzen. Sie fuhren 265 Parkplätze an, verbrachten 486 Tage auf Achse und sind nun nach ihrer Rückkehr nach Mallorca ausgewandert. Aber lass uns zurückgehen zu den Anfängen, als der Traum einer Reise entstand. Die Welt sollte eigentlich mit dem Rucksack erkundet werden, doch dann kam die Pandemie. Lockdowns, Grenzschließungen und Unsicherheiten überall. Wir kennen es ja alle. Aber Nina und Dennis ließen sich nicht unterkriegen. Sie fanden eine Lösung und einen Camper. Und so begann ihre Reise. Nicht als zielbasiertes Abfahren von Orten, sondern als freies Treiben lassen. Diese Reise wurde zur Reise ihres Lebens. Zur Suche nach unentdeckten Orten, kulinarischen Höhepunkten und vor allem nach dem, was für sie wirklich wichtig ist. Sie kündigten Jobs, vermieteten ihre Wohnung, renovierten ihren Camper und starteten am 6. August 2021 in ein neues Leben. Von Deutschland aus ging es über Frankreich, Spanien, Portugal, Skandinavien und Italien. Sie erlebten Abenteuer, von denen viele nur träumen können. Aber das Wichtigste war die Freiheit, sich treiben zu lassen, die Unplanbarkeit zu akzeptieren und die Vielfalt von normal zu entdecken. Nina und Dennis zeigen uns, dass ein Wille immer einen Weg findet, selbst in den schwierigsten Zeiten. Und dann kam die Rückkehr in die Heimat, die zu einer emotionalen Achterbahn wurde. 16 Monate ohne festen Wohnsitz hatten sie verändert. Und sie passten nicht mehr in das alte Leben. Ihr Umfeld verstand sie oft nicht. Aber das hielt sie nicht auf. Ihre Suche nach einem Zuhause führte sie durch ganz Europa, auf der Suche nach einem Ort, an dem sie leben und arbeiten können, ohne sich in das traditionelle Vollzeitmodell zwängen zu müssen. Die Reise nahm unerwartete Wendungen, Pläne änderten sich und am Ende standen Nina und Dennis vor einer neuen Entscheidung. Mallorca wurde zur nächsten Station auf ihrer Reise. Also seid gespannt, denn diese Woche werden wir mehr über ihre unglaubliche Reise erfahren, ihre Träume, Herausforderungen und ihre Zukunft auf dieser wunderschönen Insel, die wir ja gerade verlassen haben. Aber mehr dazu in dieser Folge. Lasst euch von Nina und Dennis inspirieren, denn sie beweisen, dass wenn man Mut hat, seinen eigenen Weg zu gehen, alles Mögliches. Hallihallo, guten Tag, guten Morgen, bon dia. Wie geht's euch zwei?
Hi, hallo. Guten Morgen, danke, dass wir hier sein dürfen. Uns geht's super.
Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ihr seid auf dem wunderschönen Mallorca.
Tatsächlich, ja.
Angekommen. Kann man das sagen? Seid ihr angekommen?
Wir wohnen seit einer guten Woche tatsächlich auch im eigenen Haus. Davor hatten wir eine Zwischenmiete. Also wir sind seit 1. Juli auf der Insel, wobei am Anfang halt eine Zwischenmiete, da kann man von Ankommen, glaube ich, noch nicht richtig sprechen. Und jetzt auch wirklich im eigenen Haus, da kann man auch davon sprechen, dass wir angekommen sind
jetzt
und
jetzt
auch wirklich das Einleben
angekommen
beginnt, genau.
Sehr cool. Darüber sprechen wir dann zum Schluss, wie es dazu gekommen ist, dass ihr jetzt auf Mallorca seid. Und aber lass uns mal von vorne anfangen. Wo fängt man denn da an?
Ich würde sagen, mit der Entscheidung 2020, die wir getroffen haben, dass wir reisen gehen wollen. Das war vielleicht so der Startschuss.
Genau, also wir hatten in 2020 beide den Entschluss gefasst, dass unser das Leben, was wir damals geführt haben, einfach nicht mehr das ist, was wir so fortführen möchten. Sprich, einfach beide in einem festen Job irgendwo an Stuttgart gebunden zu sein, sondern wollten halt beide raus, Europa erleben, Kulinarik erleben, andere Kulturen, andere Menschen erleben und auch mal einen Ort finden, an dem wir dann ankommen möchten, weil wir halt beide auch gesagt haben, also wir möchten mal raus aus aus Deutschland und ja, möchten auch mehr raus in die Natur. Und das war so ein bisschen der Startschuss unserer Reise.
Hm. Also 2020 ist ja das beste Jahr dafür gewesen. Nicht?
Genau. Unsere so Pläne hatten sich stark verändert, wie ja, alle.
Das ist so eine typische Corona-Story, wie wir sie alle irgendwie in irgendeiner genau. Art und Weise haben und davon betroffen gewesen sind. Und auch natürlich auch eine Story, also das hört man ja auch oft. Also man ist mit dem unzufrieden, was man hat und man möchte raus. Was war so für euch das Schwere? Welche Schwere habt ihr in euch getragen, die gesagt habt, so, das möchte ich jetzt wirklich, darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich brauche eine Veränderung.
Auf meiner Seite war es gar nicht eine Schwere, auf meiner Seite war es so eine pure Neugierde, die Welt weiter kennenzulernen, dass ich einfach dachte, jetzt mit Ende 20, es ist an der Zeit, auch den Heimathafen mal zu verlassen. Ich war 2018 vier Monate alleine backpacken und hatte eigentlich seitdem diesen Traum, mal wirklich länger zu reisen, auch mal mit mehr Geld gespart im Hintergrund, wo man auch vielleicht mal ein Jahr unterwegs sein kann. Und das war so mein Antrieb, dass ich eigentlich aus der Träumerei dieser kurzen Backpack-Reise nicht mehr rauskam und bei uns sich dann so die Ereignisse gehäuft haben, dass wir einfach dachten, hey, lass es doch jetzt machen. Denn es war auch immer sehr viele am Backpacken. Er war eigentlich immer jedes Jahr einmal im Monat alleine unterwegs. Und wir hatten auch beide immer gesagt, wir wollen irgendwann mal woanders leben, hatten es aber nie wirklich forciert und dachten uns dann so eigentlich zeitgleich mit Corona, was eben ungeplant war, hey, lass es uns doch jetzt mal probieren und lass es uns auf unsere Art probieren, lass uns losgehen und mal gucken, wo es uns gefällt und vielleicht werden wir ja was finden und dort auch bleiben. Das war so unser Gedanke. Ich würde gar nicht mehr sagen, dass das so sehr aus einer Schwere rauskam.
Nee, es war tatsächlich eher die Neugierde auf was, ich würde gar nicht sagen auf ein Abenteuer, aber auf weiterzukommen, auf sich selbst nochmal anders erleben, auf ja sich selbst auch, ich weiß nicht, besser kennenzulernen, was ich jetzt in meinem Fall sicherlich als Antrieb gesehen habe. Also ich meine, ich war da vor 10 Jahren in einem Konzern und hatte halt einen ziemlich geregelten Tag, also morgens um, weiß ich nicht, 7 angefangen zu arbeiten. Und dann bis abends gearbeitet, hast abends noch Sport gemacht, hast dir noch was zum Essen gemacht, dann bist du ins Bett gegangen. Und da habe ich mir halt gesagt, das ist nicht das Lebensmodell, was ich mir bis zu meiner Rente beibehalten möchte. Und dann, wie Nina auch schon gesagt hat, die Neugierde hat uns eigentlich beide rausgetrieben.
Dann hat
und auch die
auch
Frage, dass es... Ja. Entschuldigung.
Nee, erzähl auch weiter.
Die Frage, dass es doch irgendwie auch anders gehen muss als... von 9-to-5 ins Büro zu gehen. Damals hatten wir noch nicht so eine richtige Vorstellung, wie es anders gehen kann. Ich bin, als ich da alleinreisen war, mit digitalen Nomaden mal in Kontakt gekommen. Das war so der erste aufschlussreiche Punkt, wo wir beide auch dachten, hey, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten, irgendwie seine Brötchen zu verdienen und anders leben zu können und uns da einfach aufzumachen, so unser Ding zu finden, uns in Europa auch neue Menschen, neue Kulturen und unterschiedliche Lebenskonzepte anzugucken. Das war so ein großes Ding, wo wir uns dann eben auch gedacht haben, hey, lass doch mal unseren eigenen Weg, so richtig unseren eigenen Weg auch gemeinsam finden, nicht nur jeder für sich.
Kurze Werbeunterbrechung für DB Regio Nordost. Heute stelle ich euch den Treibgut Entdecke MV-Podcast vor. Einen wunderbaren Reiseführer für Mecklenburg-Vorpommern, präsentiert von der DB Regio Nordost. In diesem Podcast erwarten euch einzigartige Geschichten über die Schätze dieser Region, abseits der ausgetretenen Pfade. Ob Naturwunder, kulturelle Highlights oder kulinarische Genüsse. Freut euch auf spannende Episoden, in denen die schönsten Ausflugsziele vorgestellt werden. Über 30 Episoden warten auf euch. Taucht ein in die Muckiruderwelt in Neubrandenburg oder entdeckt den Strohschwein- und Schlossfriseur in Malchin. Ob ihr auf der Suche nach Geheimtipps oder touristischen Highlights seid, dieser Podcast bietet für jeden etwas. Begleitet die Podcaster auf ihren Reisen, während sie die Menschen und Orte der Region kennenlernen. Lasst euch von authentischen Erlebnissen inspirieren und erfahrt, wie ihr mit der Bahn bequem und umweltfreundlich zu euren Reisezielen gelangt. Schaltet ein und lasst euch von Treibgut Entdecke MV verzaubern. Besucht bahn.de/treibgut, um alle bisher veröffentlichten Folgen anzuhören und eure Reise zu planen.
Da hat es ja natürlich gepasst, dass Dennis, dein Arbeitgeber, Abfindungsprämien ausgesprochen hat und gesagt hat, wer will gehen, wir zahlen. Ja.
Das hat den Camperkauf richtig erleichtert. Die Entscheidung, die stand davor schon fest, aber die Art und Weise, wie wir dadurch dann auch reisen konnten, hat sich total dadurch verändert und war auch ein Riesenprivileg.
Und ich muss auch sagen, also ich bin ein Mensch, der schon auch sicherheitsbedürftig ist. Und für mich war auch eine Festanstellung oder eine Arbeit auch immer eine gewisse Form von Sicherheit. Und ich sag mal, dann diese Möglichkeit zu bekommen, auch noch mit Geld verabschiedet zu werden, hat mir sicherlich auch nochmal, ja, es ist vereinfacht. Wir hätten es wahrscheinlich auch so gemacht, aber es hat auf jeden Fall die Entscheidung deutlich vereinfacht und hat auch den Druck, dass, weiß ich nicht, wir jetzt in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr wird anfangen müssen zu arbeiten, ein bisschen genommen. Das war sicherlich einfacher, wobei wir mit unseren Ersparnissen diese Reise auch so hätten durchziehen können. Es hat halt, wie gesagt, nur einfach
nur nicht mit zu einem Druck Camper
genommen. Genau. Wir hätten kreativer sein müssen, was die Reise angeht, was das Geld angeht, aber wir hätten es auch so
unterwegs
durchgezogen.
Arbeiten.
Es hat es halt, wie gesagt, für mich vor allen Dingen gefühlstechnisch etwas vereinfacht.
So, die Backpacking-Reise ist natürlich ausgefallen, weil das natürlich auch nicht ging. 2020 konnte man jetzt keine internationalen Flüge machen. Man konnte nicht nach Asien oder nach Südamerika oder sonst wohin hinfliegen und da mit dem Rucksack durch die Länder reisen. Also habt ihr habt es gerade schon angesprochen, euch einen Camper geholt.
Genau.
Was ist es geworden und wie ist es geworden?
Also der Zeitleiste nach, wir hatten damals im September unsere Jobs gekündigt, haben dann intensiv auch nach Campern gesucht und hatten anfangs, vor allem ich, eigentlich den Traum, klassisch, man kauft sich einen Sprinter, man kauft sich einen Ducato und baut den halt komplett aus.
Auch festgestellt, dass wir nicht die einzigsten zu der Zeit waren, die angefangen haben zu suchen.
Und dann dementsprechend waren auch die Preise halt immens.
Ja, die sind sehr gestiegen.
Ich erinnere mich, wir haben ja da 2020, kurze Zwischengeschichte, 2020 haben wir den Sprinter gekauft und ich erinnere, es war so verrückt, ich habe einen Sprinter gefunden, denn der wurde also wir haben ja damals in Garmisch gelebt, der wurde für 12.000, 13.000 verkauft in Bremerhaven. Da habe ich sofort angerufen, ich will den haben. Ich setze mich, also könnt ihr mir den reservieren, ich setze mich sofort in den Zug oder ins Auto und ich bin heute Abend da und dann schaue ich den mir morgen früh an und dann kaufe ich den. Also das ist ein richtig guter Preis. Der hatte wirklich wenig runter und so. Und sie so, ja, aber nur für Gewerbe, weil keine Garantie. Ich so, ja, kein Problem, kann ich machen. Und die so, ja, ich melde mich. Hat sie nicht gemacht. Ich rief dann am Abend an und sagte so, nee, ist verkauft, da hat jemand sofort überwiesen, ohne sich den Wagen anzuschauen. Krass. Ich sehe, so, ja, krass.
Bisschen okay. Wie mit den Wohnungen auf Mallorca.
Ja, ich sehe, so, ja, krass, scheiße. Und dann habe ich den die Woche drauf für 25.000 online gesehen. Den gleichen. Und lustigerweise war ich dann in der Nähe in Norddeutschland und hab dann anderen gesehen. Bin
hast
dann
ihn trotzdem genommen?
Nee. Bin dann zum anderen, also ich habe dann einen anderen online gesehen, bin hingefahren. Und der, es war so ein Händler, der ganz viele Sprinter da hatte. Und dann sage ich, krass, ich glaube, den habe ich letztes, hat er gesagt, den Babyblauen, den habe ich ganz neu, den habe ich erst seit ein paar Tagen. Ich so, ja, stand der in Bremerhaven. Also, ja. Ich so, ja, krass. Also, sorry, ich kann nicht von dir kaufen. Ich kann nicht, sorry, geht nicht. Ich weiß, wie viel der gekostet hat. Also, ich kann jetzt nicht 10.000 Euro mehr kaufen, mehr zahlen für eine Woche. Mehr, also weil da
ist ein gutes Gehaltsgefälle.
Das ist so krass, wie diese Preise da hochgebauscht worden sind.
Ja, genau. Und ich meine, wir hatten auch den Moment, wir hatten bei uns in der Region einen Ducato angeschaut, der irgendwie, ich weiß nicht, 2 Jahre alt war oder sowas, aber noch einen ganz guten Schuss. Aber halt ein Raucherauto, also das Auto war irgendwie, wolltest du einfach nicht haben und selbst der hätte, glaube ich, 13,5 gekostet. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht sollten wir uns von dieser, oder sollte ich mich vor allen Dingen, von dieser romantischen Vorstellung, Camperlife, ich baue jetzt so einen Ducato um und mache daraus unser zweites Zuhause ein bisschen verabschieden.
Ich glaube, ich bin ganz froh, dass wir das gemacht haben, weil wir haben jetzt auch letzten Endes bei dem Auto, für das wir uns entschieden haben, so lang beim Umbau gebraucht.
Ja, genau.
Wir wären nie losgekommen, hätten wir da auch noch selber alles umbauen müssen.
Ja, total. Und dann hatte Nina eigentlich auch schon frühzeitig eingeworfen, so hey, es muss jetzt nicht unbedingt diese sexy Variante von einem Camper sein. Lass doch einfach mal gucken, ob wir auch alte Wohnmobile finden. Und
man muss dazu sagen, der Dennis ist echt groß. Du bist so 1,95 rum. Und ihm war auch wichtig zu stehen, weshalb einfach auch super viele Autos, die dann eventuell auch noch zur Auswahl gekommen wären, einfach raus waren. Weil uns klar war, wir wollen eventuell ein Jahr reisen. Und wenn man nicht stehen kann, ist es dann halt schon nochmal eine andere Nummer.
Mhm.
Und letzten Endes haben wir uns jetzt, ich glaube, das erzählst du besser.
Genau, haben uns nachher für so einen Alkoven, also ein Wohnmobil-Fiat-Aufbau mit Alkoven, also wirklich so richtig klassisches Wohnmobil von Baujahr 99 entschieden, der von außen auch schon ganz ordentlich vermackt war, aber von der Substanz, also gar kein Rost, super Motor, trocken und halt auch innen alles in Schuss, haben uns dann entschieden.
Und dieses Auto hat uns jetzt wirklich ohne Probleme 16 Monate durch Europa transportiert. Wir haben uns da wirklich für einen ganz tollen Kumpel entschieden auch. Mittlerweile haben wir ihn leider nicht mehr. Ja, und haben den für überteuerte 14.500 Euro gekauft.
Aber im Verhältnis, also, du hast vorher halt so einen verrauchten, nackten Ducato bekommen für 13.500 und jetzt haben wir ein, ja gut, eigentlich komplett intaktes Wohnmobil bekommen. Klar, muffig und auch in die Jahre gekommen, aber für
vor der Reise
ähnliches Geld.
Vor Corona hätten die halt trotzdem die Hälfte gekostet.
Keine Frage.
Dann haben wir uns dafür entschieden, den von innen komplett rauszureißen und haben ihn dann uns innen wirklich sehr, sehr schön gemacht. Genau.
Also wir haben dann die Küche auch mit rausgerissen, das Bad wirklich komplett rausgerissen, die Toilette rausgerissen, alle Matratzen rausgerissen, ein Bett rausgerissen. Also das Ding war quasi von innen wirklich komplett entkernt und haben es dann von innen neu aufgebaut. Sprich, das Auto war nachher im Inneren mehr oder weniger komplett neu. Auch von außen halt weiterhin diese Rumpelkiste. Mhm. Aber war für unsere Reise das perfekte Zuhause.
Ja.
Auch aufgrund der Annehmlichkeiten, die du halt im Wohnmobil hast. Du hast eine feste Dusche, du hast ein festes Klo, du hast eine große Küche. Wir hatten zwei Betten, das heißt, wir konnten irgendwie auch meine Couch nutzen oder konnten auch mal Besuch empfangen.
Mit Hund war auch gut von der Größe.
Genau. Deswegen,
ihr wart jetzt drin unterwegs, ne?
Ja, genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir hatten dann im Februar, nach dem Kauf unseres Campers,
fast ein halbes Jahr später, uns dazu entschieden, dass wir jetzt nicht nur einen Lebenstraum uns erfüllen, sondern gleich zwei und die richtige Zeit ist. Wie bei vielen, und haben uns einen Corona-Hund zugelegt, den Sherlock. Und dieser Hund ist immer noch bei uns, im Gegensatz zu leider vielen anderen Corona-Hunden. Und bereichert seitdem unser Leben. Genau, der war dabei. Es war voll sein Element.
Das war für ihn, glaube ich, der
ist für Hunde Start. Ist das richtig geil. Also ich glaube, mit Finlay ist das ja genauso. So dieses jeden Tag
mag
die Tür aufmachen in einen neuen Ort. Und dann ist es so eine neue Zeitung. Überall schnüffeln, neue Gerüche, neue Sprache. Der hat das schon immer sehr abgefeiert. Vor allem, wenn wir irgendwo am Meer waren.
Das macht auch so glücklich zu sehen, wenn es den Hunden gut geht.
Ja. Ihr wart jetzt anderthalb Jahre unterwegs, ne? 16 Monate.
Genau.
Genau. Also wir haben den Camper im Oktober 2020 gekauft, haben dann umgebaut. Wir hatten so einen Witz, wir hatten eigentlich immer gesagt, wir brauchen noch so 3 Wochen, bis der Camper fertig ist.
Es waren immer 3 Wochen.
Also wir haben ehrlicherweise den Umbau maßlos unterschätzt, wie lange sowas dauert, wie viel.
Wir haben auch getrödelt.
Ja, haben auch getrödelt.
Durch die Lockdowns.
Genau, wenn du halt dann zu Hause hockst im Winter in Deutschland und in den Nachrichten nur überall von Lockdowns und Grenzschließungen und weiß der Geier was hörst und liest, dann hat das irgendwie zu einer gewissen Prokrastination geführt.
Im August sind wir letzten Endes dann losgefahren.
Genau.
Man kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen, wie das war, ne?
Es ist weit in die Ferne gerutscht.
Also ich habe gestern ein Schild gelesen mit 3G. Dann dachte ich so, was ist 3G? Aber es war in einem anderen Zusammenhang. Das war mit Holz. gespaltet, getrocknet, gelagert oder irgendwie sowas. Und ich dachte so, 3G, krass, ja, 3G, ja. Ja.
Es ist schon, ich meine, es ist absurd, es ist jetzt wie lange, keine 3 Jahre, doch 3 Jahre her, aber es fühlt sich halt an, als wäre es, weiß ich nicht, ein Jahrzehnt zurück.
Mehr. Für uns.
Für uns, ja.
Weil wir auch in unseren Familien jetzt keine krassen Erfahrungen
dadurch hatten. Das stimmt, ja, definitiv, muss man auch sagen, da hatten wir wirklich Glück. Auch Glück.
Ja. Naja, aber ich weiß, was ihr meint. Also für mich fühlt es sich auch irgendwie so surreal an, weil so jobtechnisch ist ja wieder bei uns zumindest so alles wieder so mehr oder weniger im Alten. Und man ist wieder irgendwie viel unterwegs und man macht viel, also nicht mehr so diese krassen Fernreisen, aber in Europa ist es ja einfach, man reist einfach ganz normal und mal nach Afrika und so. Das ist alles wieder so, wie es früher mal war. Und das ist schön.
Total.
Und wie schön ist überhaupt Europa?
Ja, das war so ein bisschen, ja.
Absolut, ja. Lass uns darüber sprechen. Also ja, ihr habt ganz viel gesehen. Ihr seid erstmal Richtung Frankreich, oder?
Wir sind Richtung Belgien und dann sind wir im Norden von der Normandie losgefahren und waren eigentlich die ganze Reise an der Küste entlang.
Schön.
Sind dann über den Spätsommer, Herbst, über Frankreich, Spanien gefahren. Den Winter waren wir in Portugal und im Frühling sind wir dann über Spanien, Frankreich wieder zurück. Den Sommer waren wir in Skandinavien und den Herbst haben wir dann nochmal in Italien ausklingen lassen, bevor die Reise zu Ende war. Das war unsere Route. 13 Länder waren es letzten Endes. Ja.
Das ist eine ordentliche Backpacking-Reise.
Mhm. Total.
So viele Länder kann man dann wahrscheinlich gar nicht so machen, wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist. Kann man schon, aber, ja, schon, aber man reist einfach anders. Ne? Und ihr seid immer dem Wetter hinterher.
Genau. Wir haben versucht, so ein bisschen in der Nebensaison zu reisen, auch eben durch unser großes Auto. Nicht den Tourismusandrang zu erwischen. Und hatten so eigentlich echt die perfekten Zeiten.
Wir hatten halt auch, ich meine, man liest ja und man hört sich auch Podcasts an, wie halt Wildcampen dann auch in unterschiedlichen Ländern funktioniert. Weil für uns war halt auch klar, wir wollen jetzt nicht von Campingplatz zu Campingplatz fahren, sondern wir wollen dann halt in der Natur stehen, am Strand stehen, in Wäldern stehen. Und hatten dann halt auch gelesen, dass es in manchen Ländern einfacher ist als in anderen. Überall oder auch relativ häufig zum Beispiel gelesen, dass es in Portugal ziemlich schwierig ist. Muss jetzt aber sagen, also wir hatten 260, 262 Schlafplätze in diesen 480 Tagen. Wir hatten einmal, wurden wir verscheucht von der Polizei, aber auch ohne Strafe und ansonsten gar keine Probleme gehabt. Das heißt, wir konnten wirklich frei stehen, wo und wie wir wollten. Klar, man schaut halt trotzdem auf Schilder. Wenn es ausdrücklich verboten ist, dann stellt man sich da nicht hin. Aber das ist, glaube ich, gesunder Menschenverstand. Aber ansonsten hatten wir wirklich die coolsten Plätze an Gewässern, am Meer, auf einer Klippe, das war echt der absolute Oberknaller.
Hm. Ist natürlich, also ich finde, diese ganze Atlantikküste ist so unglaublich, also es ist schon ziemlich gut dort. Vor allem, wenn man halt in der Nebensaison unterwegs ist.
Ja, definitiv. Also angefangen von, ich meine, ich war davor, oder ich glaube, wir beide waren davor, weder mal in der Bretagne noch in der Normandie. Es ist einfach nur wunderschön. Also die Strände, die es dort gibt, die Dörfchen, die Städte.
Frankreich allgemein ist eines der absoluten Favoritenländer, die wir auf der Reise kennenlernen durften. Ich finde, die Länder sind nochmal, ob es die Bretagne ist oder die Normandie oder die Provence, es hat so ganz einschneidende Charakteristika, die aber alle so wunderschön sind und auch die Architektur, du kannst ins letzte Hinterland fahren. Und es ist einfach schön da. Und die Leute, die zelebrieren ihr Essen, die gehen da mittags schön Mittagessen, trinken da, obwohl sie trotzdem auch arbeiten, eine Flasche Wein. Das war jetzt zumindest so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und da haben wir uns schon sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Also Frankreich war erste Sahne.
Definitiv.
Ja.
Was waren so die Erlebnisse, die euch da so hängen geblieben sind von der Zeit?
In der Normandie, der weiße Sand mit den Dünen, mit dem, ich weiß gar nicht, wie diese Gräser heißen, die da dann geweht haben, mit Ebbe und Flut, die man dort, finde ich, total bewusst wahrgenommen hat. auch Dinge, die wir davor gar nicht kannten, die Dune du Pilat zum Beispiel war so ein total toller Ort. Das ist eine Wanderdüne aus Sand.
Ist sie nicht bei Bordeaux auf der Höhe?
Ja, genau, südlich von Bordeaux, genau.
Ja, ne? Ja, genau, ja.
Den Mont Saint-Michel, den kannten wir davor gar nicht. Auch ein bisschen töricht von uns.
Voll unbekannt.
Total, aber so schön. Also, wir hatten noch nicht davon gehört.
Nee, es ist also ich meine, ich war davor, wir waren beide, wenn wir dann reisen, waren meistens irgendwie über den Ozean drüber, also entweder Südamerika oder auch Südostasien. Und so Destinationen wie jetzt gerade die Dune du Pilat, die Verdon-Schlucht, aber halt auch Mont Saint-Michel, kannte ich tatsächlich davor gar nicht, weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe, weil Frankreich für mich nie ein potenzielles Reiseziel war. Von daher, also war es umso beeindruckender, wie faszinierend vielseitig dieses Land ist. Also Frankreich hat wirklich alles, von den weißesten Stränden zu den schönsten Bergen, die tollsten Mittelmeerstrände, total saftige Gräserlandschaften.
Und wie nett auch diese Menschen sind. Man hat ja in Deutschland oft auch so eine klassische Klischee-Denke, dass die Franzosen einem echt nicht leid oder Französinnen auch sich einem echt nicht leicht machen, wenn man kein Französisch spricht. Unsere Erfahrung war, dass auch viele französische Leute, die wir auch mit dem Camper kennengelernt haben, die auch mit dem Camper reisen waren, mit denen haben wir uns unglaublich gut verstanden. Mhm. Und wenn man auch in einen Laden geht und so mit seinem schlechten Französisch da irgendwas hinstammelt, dann freuen die sich so sehr, war unsere Erfahrung jetzt. Einfach ein tolles Land.
Hm. Ja, voll gut. Endlich mal jemand, der das sagt. Ich kenne niemanden, der das sagt. Ich muss auch sagen, dass
was
ich
diese Erfahrung... Was sagst du denn?
Ja, ich habe diese Erfahrung nicht gemacht.
Nein, oh, schade.
Aber schön, dass es auch anders sein kann. Ja. Aber was ich halt aber cool finde, was ihr gerade gesagt habt, ist, also ihr kanntet diese ganzen Orte nicht, ne? Und das ist für mich eigentlich mal so der Beweis, dass man tatsächlich nicht so weit reisen muss, um halt so einen krassen Szenewechsel zu haben und vor allem solche tollen Sehenswürdigkeiten oder so tolle Orte zu sehen und zu entdecken, ne? Also Frankreich
Europa ist so vielfältig.
Tatsächlich ein sehr, sehr vielseitiges Land. Dennis, du hast es gerade angesprochen. Du hast den wilden Atlantik auf der einen Seite, du hast das Mittelmeer auf der anderen Seite, du hast die Alpen, du hast Flusslandschaften, Marschland, du hast alles. Du hast tolle Städte.
Alle also, Elemente vereint.
Also Steilklippen, weiß ich nicht. Also so unglaublich viel.
Voll.
Und wie in Deutschland ohne Mittelmeer.
Reise
Nein. So ähnlich. Aber Deutschland ist auch sehr, sehr,
ja,
also sehr abwechslungsreich. Schön. Sehr abwechslungsreich.
Mhm.
Aber es ist nicht weit. Frankreich ist nicht weit und es ist halt eben dann doch auch eine Reise wert.
Total.
Voll. Können wir echt empfehlen.
Für euch ging es dann weiter Richtung Spanien. Und da habt ihr ja genau. Auch einiges gesehen. Ne? Also ihr seid einmal den Atlantik, also die Biscaya entlang oben, Nordspanien, durch Portugal und dann seid ihr auch im Mittelmeer entlang?
Ja, genau. Also wir sind runter zu, also wir sind ja quasi von Belgien an der Atlantikküste losgefahren und dann wirklich auch bis runter an die Algarve immer am Atlantik entlang gefahren. Das heißt, wir haben eigentlich die ersten Monate den Atlantik nicht aus der Sichtweite gelassen, übertrieben gesagt.
Wir durften am Meer leben.
Genau, wir durften am Meer leben. Fanden auch beispielsweise San Sebastian eine so unfassbar coole Stadt. Ja, also
mega cool.
Ich meine, dort, für alle Camper, es gibt so einen Parkplatz direkt am Strand, am Stadtrand, inmitten in San Sebastian. Und dann stehst du halt morgens auf, da kommen die ganzen San Sebastian Einwohner mit ihren Surfbrettern, gehen surfen, gehen joggen. Also so eine lebendige, sportliche, junge, coole Stadt. Das war wirklich, also atemberaubend, das mitzuerleben.
Ich glaube, die Stadt kann vieles.
Ja.
Da, wo wir waren, war es sehr sportlich und jung. Ja, die Architektur ist auch der Knaller.
Genau, und dann über Bilbao, Vigo, A Coruña bis ans Ende der Welt. Und dann bist du ja quasi am Westzipfel Europas und dann geht es eigentlich nur noch südlich Richtung Portugal. Also haben die komplette Nord- und Nordwestregion Spaniens abgeklappert, die auch einfach wunderschön ist.
Und wir haben uns auch viel treiben lassen, Und das war eigentlich auch so mit der Grund, warum wir uns auch für einen Camper entschieden haben, dass man da einfach wirklich so sehr frei und bedürfnisorientiert reisen kann. Sei es, wenn wir Lust hatten auf eine Stadt, was jeder kennt, der irgendwie auch einen Camper besitzt oder besessen hat oder mal ausgeliehen hat, ist dann doch nochmal was ganz anderes, mit einem Camper in eine große Stadt zu fahren und dort auch drin zu schlafen.
Das ist eigentlich das große Abenteuer, ne?
Ja, absolut. Und wenn wir dann auch einfach mal zu viele Eindrücke hatten, dass man sich dann auch in die Natur zurück verkrümeln konnte, und hatten eigentlich uns auch wenig beschäftigt mit Sehenswürdigkeiten. Das war auch gar nicht so der Antrieb dieser Reise. Haben natürlich trotzdem auch welche mitgenommen, vor allem in Norwegen, aber da kommen wir noch dazu. Und das war schon das eigentliche Highlight.
Ja, total.
Auch Orte kennenzulernen, die in keinem Reiseführer stehen. Oder ich habe jetzt nicht alle gelesen, aber ich gehe davon aus, das waren jetzt einfach nicht so die touristischen Hotspots, die uns auch am besten gefallen haben letzten Endes. Und haben auch immer recht schnell gemerkt, wir fühlen uns eigentlich da wohl, wo die Einheimischen leben, wo man auch so wirklich die Unterschiede auch zu Deutschland nochmal kennenlernt. Und da gab es an der Küste so einige schöne Örtchen.
Zum Beispiel?
Dinan fanden wir ganz toll bei der Saint-Brieuc-Bucht. Das ist die Bucht mit dem zweitgrößten Vorkommen von Jakobsmuscheln.
Mhm. Ich immer generell einfach die Region am Meer südlich von Lissabon. Also ich kann es kein Dörfchen nennen, aber da sind wir relativ lange, auch wenn wir nur ganz kurze Strecken gefahren. Unfassbar schön. Man sieht, man steht wirklich auf Klippen direkt am Meer. Also du wachst morgens auf, siehst im Hintergrund noch ein bisschen die Lichter von Lissabon. Schaust aufs Meer raus, kannst runter ans Wasser und es war einfach ein Traum. Also ruhig, total grün, mega, mega schön einfach nur.
Mhm.
Und ich meine dann, also vor allen Dingen nachher auch dann, klar, Algarve, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen, halt diese endlosen Strände, diese Klippen, wunderschön. Wo es uns nachher aber tatsächlich wirklich richtig, richtig gut gefallen hat, war Andalusien.
Oh,
also
ja.
Wir hatten auch einen total kuriosen Begrüßungsmoment in Andalusien.
Wir wurden echt wahnsinnig toll begrüßt von diesem
Land. Wir sind reingefahren und dann beginnt direkt nach der Grenze gibt es so einen kleinen Nationalpark. Da gibt es ein Dorf, das heißt El Rocky oder El Rocio, weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist wirklich ein winziges Dorf, das wir auch gar nicht auf dem Schirm hatten. Also wir sind eigentlich nur durchgefahren, was aber total unser Glück war, weil wir sind dann reingefahren und dann hat sich herausgestellt, dass dieses Dorf nach wie vor noch so ein bisschen ein Hotspot ist für Pferdesport oder nicht Pferdesport, aber für
altertümliche Feste
auch. Ja, genau, da war so ein Pferdefest, das heißt, wir sind da reingefahren, so vielleicht von dem Setting, es war ein bisschen neblig, es war so ein bisschen ein leichter Sandsturm, das heißt, du hast nicht eingeschränkt gesehen.
Ja.
Und dann standen plötzlich so Menschen in altertümlichen Kleidungen, so fast wie aus dem Western.
In Trachten, mit Kutschen.
Auf ihren Pferden vor dir.
Und haben da ein Stadtfest zelebriert. Und wir sind da mit unseren paar Tonnen alten Wohnmobil durchgefahren und dachten echt so, wow, was ist denn jetzt los? Das war echt atemberaubend.
Hast du auch diese ganzen Straßen, es gab nur Sandstraßen, das heißt, es war nichts asphaltiert. Und dann war es in diesem... Also du bist da reingefahren und dann waren an einer Bar, war draußen, also es ist fast schon zu kitschig zum Erzählen, war so eine Stange, wo dann die Pferde festgebunden wurden und haben da draußen so 3, 4, 5 Pferde gewartet, während ihre Besitzer in der Bar sich ein Bier oder einen Wein gegönnt haben. Das war atemberaubend schön.
Ich habe es mir gerade mal angeschaut. Parque Nacional de Donaña.
Genau.
El Rocio, Provinz Huelva. Und tatsächlich hast du da diese große Kathedrale, diese große Kirche auf dem Sandplatz.
Genau.
Alles Sand.
Ja.
Ich glaube, es steht auch in keinem Reiseführer, weil ich glaube, es ist einfach nur so ein kleines Dorf, das halt noch sehr, sehr altertümlich weiterlebt. Aber das war für uns so ein bisschen das Sinnbild.
schon.
Ja, wahrscheinlich das Fest ist schon besonders, aber ich glaube, das war so ein bisschen das Sinnbild, wie uns dann dieses in Anführungsstrichen wilde Andalusien begrüßt hat.
Auch mit seinen Gegensätzen. Ja. Wir fanden ein absolutes Highlight dieser Reise war bei uns der Nationalpark Cabo de Gata mit seinem Vulkangestein. Ich weiß nicht, kennst du den Nationalpark?
Nee, sagt mir gerade nichts.
Der ist bei Almeria. Also wenn man durch dieses Plastikmeer an, ich glaube, es sind 37.000 Hektar Folienanbau für Europa, wo Lebensmittel angebaut werden,
das fährt krass. Man durch. Wenn man sich Almeria mal von oben anschaut, auf der Satellitenansicht, ist es alles weiß. Das ist so crazy.
Und wenn man durchfährt, man fährt halt auch 1,5 Stunden durch und sieht bloß Plastik und Meer.
Ja.
Es ist erschreckend und direkt dahinter kommt der Nationalpark Cabo de Gata. Es ist ich glaube, es war mal früher ein Vulkan. Es hat auch viel so schwarzes Gestein dort. Und dort waren wir im Frühling. Am Anfang Frühlings war schon relativ warm. Ich glaube, wir hatten da schon 27 Grad oder so. Mhm. Also im Frühling Andalusien zu besuchen, lohnt sich wirklich. Und da hat es uns schon sehr gefallen. Es war auch total untouristisch, zumindest zu dieser Zeit. Gab alte Fischerdörfchen, die recht unberührt aussahen. Das war sehr schön. Und direkt.
So voller Kontraste, ne?
Ja, genau. Du hast dann total malerische Städte. Sei es nachher Sevilla, sei es auch so ein kleines Dörfchen Tarifa, was einen total coolen, alternativen Charme
und Vibe hat. Unter Keitern bestimmt sehr bekannt.
Ja, genau. Und dann hast du halt auch, ich sag mal, deutlich wildere Gegenden. Ganz lange fährst du auch wirklich einfach durch die Steppe, übertrieben gesagt. Aber es ist einfach wunderschön.
Gehört Granada noch zu Andalusien?
Habe ich auch gerade gefragt. Ich glaube aber schon. Wir sagen
jetzt einfach, ist Andalusien, ja, ich meine schon.
Ja, und dann, also gleich
auch eine tolle Stadt.
Rondo mit dieser hohen Brücke. Wir haben auch schon viele gesehen, genau. Dann Granada, die Sierra Nevada mit den dann halt noch schneebedeckten Gipfeln. Das war ein Traum. Das
wirklich ist ein zu Unrecht von den Spaniern und Spanierinnen geschämtes Bundesland. Es ist wunderschön dort.
Ja, also voll. Also, aber, und das ist halt, was ich meinte mit den Kontrasten, es ist auch unglaublich arm. Du fährst da, durch Gegenden, wo du denkst so, Alter, sind wir hier wirklich noch in Europa und in der EU?
Voll.
Ja.
Das ist das, was bei mir eigentlich von meiner letzten Reise so hängen geblieben ist, wo ich dachte, so krass. Und ich habe letztens mal einen Bericht gelesen, wo Durchschnitts-Bruttoeinkommen Spaniens aufgelistet worden ist. Also die Ärmsten und dann im Vergleich zu Mallorca, weil wir ja auf Mallorca leben. Da gibt es Gegenden in Andalusien, da ist das Durchschnitts-Bruttoeinkommen, also Durchschnitt auf Jahr, aufs Jahr, von um die 6.000 Euro.
Das ist so krass. Da unten werden die ganzen Lebensmittel für Europa und auch die Welt angebaut und diese Menschen kriegen nichts dafür.
Das ist echt eine Schande. Das stimmt. Also das war richtig krass, wenn du das mal überlegst, so wie wenig die da verdienen. Und ich bin da auch durch Ortschaften gefahren, wo ich dachte, ich war doch gerade noch mitten in der Natur, es war doch wunderschön. Wo bin ich denn jetzt hier? Also das ist schon krass. Aber das ist halt das, was man halt eben auch zu sehen bekommt und zu sehen bekommt,
Definitiv.
Wenn man halt so einen Roadtrip macht. Einfach mal so diese Kontraste in Europa zu beobachten. Ein Riesenkontrast zu Norwegen, wo ihr dann auch
später wart. Norwegen ist... Ja, also Norwegen ist einfach beeindruckend. Das ist der komplette Gegensatz in ganz vielerlei Hinsicht zu Spanien. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch dazu.
Ja. Wir waren in Andalusien auch so geflasht, dass wir echt länger waren. Wir waren eigentlich pro Land am Meer immer so 2 Monate unterwegs und haben dann eigentlich auch alles von Valencia, Barcelona bis zur französischen Grenze relativ schnell gemacht, weil wir im Spätfrühling oder Anfang Sommer in Deutschland auf eine Hochzeit eingeladen waren und sonst hätte es uns für unser Verständnis von Reisetempo stressfrei nicht mehr ausgereicht. da kriegt man ja dann doch eher so kindliche Dimensionen zur Zeit auch wieder, wenn man so lange reist, was auch eine tolle Erfahrung war. Und sind dann in den Pyrenäen gewesen. Da waren wir auch super überrascht. Jetzt zumindest aus unserer Perspektive kriegt man von den Pyrenäen jetzt in Deutschland auch nicht so viel mit. Sie sind zum Skifahren dann vielleicht auch zu weit weg von Deutschland. Da waren wir auch komplett geflasht von der Schönheit und waren dann im Frühling in der Provence. Eigentlich haben wir da so Aix-en-Provence mitgemacht, Avignon.
Was, glaube ich, auch so ein bisschen das Highlight war. Also ich meine, ich war davor auch, ich oute mich wieder, ich war davor noch nie in der Provence. Und im Frühling mal durch die Provence zu fahren, wenn alles wirklich saftig im Grün steht, alles blüht, der Tourismus noch nicht angelaufen ist, weil ich glaube, der beginnt dann eher so Richtung Juni. Und
wir waren, da wird es ja auch richtig heiß.
Genau, wir waren im April in der Provence. Das heißt, du hast im Süden hast du schon noch alles schön saftig, schön grün, die Dörfer alle noch schön leer. Du fährst ein bisschen höher in die Hochprovence, da gab es diesen Nationalpark des Grand. Kannst du noch quasi zeitgleich so ein bisschen durch schneebedeckte Berge wandern gehen.
Der ist so schön gewesen, der Nationalpark.
Also dieser Kontrast in der Provence, ja, von du fährst wenige 100 Kilometer südlich oder nördlich und hast eine komplett sich wandelnde Natur von Hochprovence und Bergen und Alpen bis runter ans Mittelmeer. Wunderschön. Auch die ganzen kleinen Dörfer, Ilse-la-Sorgue, waren wir irgendwie durch Zufall mehr oder weniger auf einem Antiquitätenmarkt.
Der zweitgrößte Frankreichs, der ist gar nicht mal so unbekannt.
Ja, total
urig. Wir kannten ihn auch wieder nicht. Jetzt kennen wir ihn. Es ist wunderschön, zu der Zeit dort zu sein. Lassen sich auch schöne Schätze finden auf diesem Markt. Den können wir echt empfehlen. Und waren dann auch noch in Marseille. Mich hat die Stadt umgehauen. Ich finde, man hört immer, boah, Marseille ist so eine hässliche Hafenstadt. Ich fand, es war die heimliche Hauptstadt Frankreichs und hat mich auch so ein bisschen an eine für mich coolere Version von Berlin erinnert. Auch kulinarisch hat sie unglaublich viel zu bieten. Genau, und dann waren wir noch ganz kurz in Cannes und in dieser Region, aber wirklich nur Mini. Es war dann mit dem Camper und auch allgemein jetzt nicht so unsere Gegend und sind dann eigentlich relativ schnell über Lausanne, auch ein Highlight der Reise, mit dem kalten See nach Berlin zur Hochzeit gefahren. Sind dort mit Corona angekommen. Waren dann nicht auf der Hochzeit letzten Endes, haben sie aus dem Camper beobachten dürfen und sind dann weiter nach Skandinavien.
Genau.
Sehr cool. Also das ist, ja, da habt ihr schon, also erstens richtig viel Strecke gemacht und zweitens auch richtig viel erlebt auf diesem Teil der Reise. Mhm. Wie war das denn mal ganz kurz so nach diesen, ich weiß nicht, wie viele Monate das jetzt waren, wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
Du meinst am Ende von der Reise?
Nee, also dazwischen.
Ah.
Oder hattet ihr keine Zeit und seid einfach direkt weiter?
Tatsächlich haben wir nicht so viel Zeit in Deutschland verbracht. Nee. Also wir sind auf dieser Hochzeit, das war die Hochzeit meiner Schwester, haben wir einen Stopp gemacht für dann länger als geplant, weil wir dann erstmal gesund werden mussten.
Waren wir da überhaupt in Stuttgart?
Ich glaube, wir sind nur
da
durchgefahren.
Da kommen wir nämlich her.
Genau, also wir kommen aus Stuttgart. Wir sind, glaube ich, nur durchgefahren, haben irgendwie Klamotten für die Hochzeit eingesammelt, aber waren wenige Tage, ich glaube 2-3 Tage überhaupt in Stuttgart.
Da war es noch völlig, also das war super schön, da kurz in Deutschland zu sein. Schwierig wurde es dann erst, als wir mit dem Camper die Reise beendet haben und dann wieder in Deutschland angekommen sind. Aber der Zwischenstopp.
Da kommen wir gleich nochmal dazu.
Ja, genau.
Gerne.
Okay, also dann geht es für euch weiter nach Norwegen.
Genau, über Dänemark und Schweden nach Norwegen. Und also für mich persönlich ist Norwegen von vielen Dingen, die wir auf der Reise gesehen haben, das Highlight.
Und
also
auch darüber hinaus, ja, alle Reisen davor.
Angefangen in Oslo mit einer Stadt. Ich habe schon einige Metropolen der Welt gesehen, aber Oslo ist für mich eine der schönsten, coolsten, entspanntesten Metropolen der Welt.
Auch die Lage am Berg, trotzdem am Meer.
Total, also
wahnsinnig tolle Architektur.
Total schöne alte Gebäude. Alles, was neu gebaut ist, ist auch wirklich architektonisch ein Traum. Also es ist wirklich, dieses Stadtbild ist ist so malerisch. Man merkt halt, dass dieses Land einfach seit, weiß ich nicht, ein paar Jahrzehnten wirklich auch sehr viel Geld durch ihre Ölvorkommen gemacht hat, aber also dieses Geld auch wirklich sinnvoll nutzt, um ihre Städte, um ihre Länder zu verschönern. Deswegen Oslo eine megamäßige Metropole. Und ich meine dann die gesamten Wanderungen. Also wir haben es mal auf der Karte angeschaut, wir waren, glaube ich, so im untersten Drittel nur von Norwegen unterwegs.
Und haben so viel gesehen und wir waren eigentlich jeden dritten Tag wandern, echt lang.
Du hast da Highlight an Highlight. Das heißt, du fährst dann irgendwie von der einen Wanderung zum nächsten Fjord, fährst du irgendwie eine halbe Stunde weiter und du kommst aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Also du fährst in den steilen Fjord runter, rechts und links Steilklippen, dann fährst du eine halbe, dreiviertel Stunde weiter, bist plötzlich auf so einem Hochplateau. Diese Vielseitigkeit in Fjord Norwegen, diese atemberaubende Schönheit, das ist wirklich außergewöhnlich.
Das ist auch deine Erfahrung, oder? Von dem Land?
Ja, ja, absolut. Also das ist einfach, von der Landschaft ist das atemberaubend. Also, ja. Also ich bin ja schon wirklich oft da gewesen, nicht nur im Süden, sondern auch also in ganz Norwegen bis nach Alta oben.
Toll.
Und unglaublich, wirklich. Also was man da alles so erlebt. Diese vielen Wanderungen, die ihr gerade angesprochen habt, wir haben da also Overnighter gehabt und gemacht, die waren einfach wirklich unvergesslich.
Ja, total.
Wusstet ihr, dass das Norwegen früher eines der ärmsten Länder in Europa war?
Krass.
Bis wir, glaube ich, fast 1970 das Öl gefunden haben und ab da hat sich dann schlagartig geändert.
Ja, also mit Griechenland eines der ärmsten Länder in Europa.
Ja.
Und heute eins der reichsten.
Man kann sich nicht vorstellen, wenn man durch Norwegen fährt, die gesamte Infrastruktur.
Und doch sind die Dörfer, finde ich, im Land, wenn es jetzt, ich meine, da hat es ja wenig Städte und da ist ja eigentlich auch, da wohnt ja auch eigentlich niemand in diesem Land.
Ja.
Man kriegt schon auch mit, dass es halt viele Fischerorte waren und immer noch sind.
Ja, also finde ich auch. Also es ist ja auch, wenn du so durch Schweden zum Beispiel auch fährst, dass du viele alte Orte, die halt eben nicht touristisch erschlossen sind. Weil wenn du abseits des Tourismusstroms halt unterwegs bist, dann siehst du schon das Ursprüngliche. Finde ich. Was auch sehr spannend ist übrigens.
Finde ich auch.
Und wenn du da in manchen Gegenden, die sind schon auch sehr eintönig. Das kann man sogar für Norwegen sagen, was ja eigentlich so gar nicht eintönig ist. Kann man halt so manche Orte halt schon so ein bisschen meiner Meinung nach beschreiben. Wo es sehr, sehr einfach und sehr ruhig ist und einfach gar nichts los ist. Gibt es halt eben auch. Absolut. Das ist eigentlich ganz interessant zu beobachten, wenn man denn den Hintergrund weiß.
Voll. Wir haben eigentlich auch dadurch, dass wir mit das Ziel hatten, bei der Reise einen Wohnort zu finden, wo es uns einfach auch gefällt, hatten wir eigentlich auch wirklich jeden Ort, an dem wir waren, mit der Filterbrille des potenziellen Zuhauses angeguckt. Und gerade in Norwegen, in der dann doch eher ländlichen Gegend, was wir uns zum damaligen Zeitpunkt eigentlich auch dachten, dass es das für uns wird, auf dem Land zu leben, wäre in Norwegen eine ganz andere Nummer gewesen.
Beim langen Winter dann, in der dann auch Dunkelheit.
Ja, weil Sommer ist ja alles geil, ne? Also im Sommer ist alles geilo, aber
wir hatten auch mit dem Wetter echt Glück, es war echt schön. Ja. Wir sind nicht im Wasser untergegangen.
Ja.
Wie dieses Jahr hat es ja, glaube ich, viel geregnet dort oben.
Ja, man kann auch mal, ich habe bisher auch immer sehr viel Glück gehabt, aber man kann auch sehr viel Pech haben.
Das Wetter war sehr gnädig, die ganze Reise über.
Und was man halt an Norwegen, also ich so cool fand, ist einfach dieses Leben in der Natur. Also ich glaube, die meisten, die nach Norwegen zum Urlaub machen gehen, die gehen auch hin mit dem Camper. Man sieht da relativ, in Anführungsstrichen, viele Wohnmobile.
Anders wirst du es dir auch nicht leisten.
Ja, genau. Aber weiß ich nicht, ob du die Wanderung in Husedalen kennst, diese Wasserfallwanderung in Husedalen. Da läufst du einfach irgendwie 17, 18 Kilometer einfach den Berg hoch an den wunderschönsten Wasserfällen vorbei.
Mitten auf dem Weg gibt's dann so kleine Camper-Spots, wo sich dann irgendwie Camper und Camperinnen treffen und man da zusammen campt. Mitten in der Natur, irgendwo auf der Wanderung.
Und dann springst du halt abends einfach noch in so ein eiskaltes Wasser rein. Also bist dann irgendwie abends nach einer langen Wanderung auch wirklich ausgelaugt, springst dann noch in so ein, ich weiß es nicht, 10 Grad kaltes Wasser. Wie warm war das? Also schon sehr erfrischend. machst du noch was auf dem Grill und dann, also das ist einfach Freiheit und total im Moment leben.
Ja. Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Aktuell ist ja gerade ein ziemlich krasser Shitstorm in Norwegen unterwegs gegenüber deutsche Camper und vor allem deutsche 4x4 Camper. Da gibt es nämlich so ein paar.
Das kann ich zum Teil nachvollziehen.
Ja, es gibt nämlich
wegen
gerade
dem
so
ganzen Klopapier und der Natur,
nee,
oder?
Nee, gar nicht mal. Okay. Das auch. Das ist ja schon immer ein großes Problem gewesen, dieses ganze überall hinscheißen und nicht wegmachen. Aber jetzt gibt es so zwei Herren, die da aufgefallen sind, die mit so Unimogs unterwegs sind. Das sind diese großen LKWs.
Ja, ja, diese
MAN-Unimogs, diese, wo du halt quasi mit einem Einfamilienhaus unterwegs bist. Und die sind wohl halt viel Offroad unterwegs gewesen, aber halt, es gibt ja Offroad, das, was wir machen, ist, wo wir halt auf bestehenden Wegen fahren. Und
die
halt
sind total
folgen.
Durch die Natur gefahren.
Und die fahren halt so komplett quer durch die Natur. Also, da, also ja, und auch durch, durch Flüsse oder halt deklarieren Flüsse oder deklarieren Instagram-Reels als Flussdurchfahrten, aber eigentlich fahren sie gerade irgendwie durch Seen durch und solche Geschichten. Für
ein berechtigter Shitstorm dann, oder?
Ja, also das, was ich so mitbekommen habe, ich habe es nur so angeschnitten und bin jetzt auch nicht so qualifiziert darüber, so ganz in Detail zu sprechen, weil ich dann doch nicht alle Details kenne. Aber das, was die da gemacht haben, ist halt einfach wirklich unter aller Sau. Und, und die sind halt eben nur die es jetzt abbekommen, weil es vor ihnen natürlich halt ganz, ganz viele machen. Aber diese Herrschaften, die haben halt irgendwie auch über 100.000 Follower und natürlich halt auch irgendwie sowas wie eine Verantwortung. Und entsprechend finde ich es dann doch auch wieder in Ordnung, weil es halt einfach das falsche Bild abgibt. Ne? Und ich finde, da muss man sowieso ganz, ganz vorsichtig sein mit diesem ganzen Wildcampen. Denn die meisten haben ein falsches Bild von Wildcampen, vor allem in Skandinavien, weil das Jedermannsrecht das nicht abdeckt. Also dieses, ich kann mit meinem Camper überall stehen, das ist ja eigentlich gar nicht erlaubt, sondern einfach nur irgendwie geduldet. Noch.
Klar.
Aber
das ist so wichtig beim Campen, einfach auch den Platz, an dem man parkt, ihn sauberer zu hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat. Und ich finde, also aus meiner Perspektive auch, die Menge an Klopapier, die dir oder uns an manchen Regionen, ich finde es auch hier auf Mallorca, in teilweise wunderschönen Strandregionen, wie viel Klopapier da rumliegt, das geht nicht.
Ja. Mag das dein hat auf Mallorca weniger mit den Campern zu tun, aber hat einfach was mit dem Menschenverstand zu tun, der Leute.
Ja, man kann das Papier mitnehmen, so.
Ja. Ja, naja, absolut. Also ich finde halt zum Beispiel der TÜV, der sollte eigentlich darauf achten, dass jedes Wohnmobil, was durch den TÜV geht, und da wird ja nur auf die technischen Sachen geschaut und halt ob, ich glaube, also ich weiß nicht, was muss man beachten, wenn man ein TÜV, Wohnmobilzulassung beim TÜV beantragt?
Ich glaube, du brauchst eine fest eingebaute Küche und einen Schlafplatz.
Genau, irgendwie sowas. Aber eigentlich müsste das erweitert werden durch eine fest verbaute Toilette oder halt der Nachweis über eine mobile Toilette, egal ob chemisch oder halt Trockentrenntoilette. Wobei bei chemisch fängt das dann schon wieder an, problematisch zu werden, weil die Leute dann anfangen, die Chemie dann irgendwo in die Natur zu kippen.
Ja, ja.
Es ist leider echt ein bisschen schwer mit uns Menschen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Vielleicht hört es ja jemand vom TÜV, diesen Podcast, und nimmt sich den mal an.
Ja. Wir sollten eine Petition starten.
Oh ja.
Toilettenpetition. Lieber den Bierkasten weniger im Auto und dafür halt eine Trockentrenntoilette
unten drin. Halt, ja, genau.
Irgendwie sowas. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Kurz abgeschweift. Also ihr wart begeistert, ihr wart im unteren Drittel unterwegs. Was ist der nördlichste Punkt, in dem ihr wart? Seid ihr bis nach Trondheim gekommen oder ist Bergen
so? Wir waren noch ein bisschen nördlicher von Bergen, aber also wenige Kilometer. Ich glaube, also man kann sagen, so Bergen war so ein bisschen die Nordgrenze, die wir nicht überschritten haben.
Ja, und dann, wie ging es dann für euch weiter?
Wir sind dann über Elchland runtergefahren, wieder zurück nach Schweden und dann die Westküste Schweden, also Göteborg, die Schäreninseln, Fjällbäcka, wie sie alle heißen, runtergefahren, über Dänemark waren dann im Herbst nochmal in Deutschland auf einer Hochzeit, aber wieder nur wenige Tage da gewesen. Also das gleiche Thema wieder. Wir haben unsere Anzüge aus dem Schrank geholt, sind zur Hochzeit gefahren und danach einfach direkt von dort wieder weiter nach Italien. Die Hochzeit war im September und dann sind wir ab Mitte, Ende September sind wir einfach weitergefahren nach Italien runter.
Und am 11. Dezember war die Reise dann auch beendet.
Genau.
Passend zu Weihnachten quasi wieder zurück.
Genau.
Wo wart ihr in Italien? Seid ihr richtig durch Italien oder habt ihr euch eher so...
Bis nach Neapel.
Also doch ziemlich weit runter.
Doch, den Stiefel ein gutes runter. Stück, ja.
Ja, also wir sind über Ligurien, einfach auch dort wieder die Westküste runtergefahren. Die Region um Rom haben wir so großzügig umfahren.
Ja, das wollten wir uns nicht antun mit unserem großen Auto und Hund.
Und waren dann einfach in der Region um Neapel, weil da war es auch tatsächlich noch bis Ende November so warm, dass es halt, also du konntest jeden Tag baden. Das war einfach richtig schön warm, standen direkt am Strand. Da hat es richtig, richtig coole Spots, so hinter Dünen direkt am Wasser.
Erinnerst du dich, dass wir so viele Schnacken hatten? Mehr als in Schweden?
Ja, ja, stimmt.
Da haben wir uns eigentlich tatsächlich nur durchgesnackt und uns darum gekümmert, mit ein paar Kilo mehr nach Deutschland dann zurückzukommen. Und gerade die Region bei Genua, Ligurien ist so, da waren wir auch davor immer mal wieder mit dem Auto Urlaub machen. Schon so unsere Lieblingsregion in Italien, zumindest auch kulinarisch. Und da waren wir ganz schön lange.
Ja.
Ja, haben es uns gut gehen lassen. Viel Pizza, Pasta.
Und dann seid ihr quasi wieder zurück nach Deutschland über Weihnachten. Und jetzt sprechen wir schon fast eine Stunde. Jetzt kommt ja auch nochmal ein Teil, der ziemlich spannend ist. Und so zeigen kann, was Reisen halt eben dann doch für eine Macht hat. Ihr habt ja so erzählt, ihr habt ja immer wieder so durch die Brille geschaut, so wo ihr leben könntet. Und dann habt ihr gesagt, das ist ja doch nicht in Norwegen, weil kalt und dunkel und so weiter und so fort. Und oder erzählt ihr doch mal, also wie ist dann dieser Entschluss gekommen oder wie ist dann dieser Prozess entstanden, dass ihr jetzt tatsächlich nicht mehr in Stuttgart seid, sondern woanders?
Wir hatten auf der Reise eigentlich überall auch nach Immobilien schon geschaut. Unser Plan war prinzipiell, einen Ort zu finden, den wir zu unserem Eigenheim machen können, in auch Regionen, wo es Kaufen eben nicht so teuer ist wie in Deutschland oder auch explizit in Baden-Württemberg. Und waren zu dem Zeitpunkt, als wir nach Hause gekommen sind, ganz schön lang schon im Prozess mit einer Immobilie in Dänemark, weshalb das Heimkommen eigentlich auch viel damit beschäftigt war, machen wir das jetzt, wie machen wir das, wie können wir uns das leisten? Und die Immobilie hatten wir zu einem Zeitpunkt gefunden, da waren wir noch mitten im Reisen, waren auch noch nicht bereit, die irgendwie abzubrechen, hatten auch eben keine Jobs, sprich wir waren auch nicht in dem Rahmen kreditfähig. Das Haus hatte aber irgendwie mit uns auch gewartet. Und als wir dann unsere Jobs hatten, hatten wir uns eben auch darum gekümmert, Remote-Jobs zu haben. Das ist so eine große Änderung, die sich durch die Reise getan hat. Und waren dann eigentlich auch am Rechnen, wollen wir uns jetzt diesen Ort leisten? Zeitgleich sind die Zinsen so hochgegangen und mit den Reparaturen, das war ein relativ super großes Grundstück, auch der Hof war echt groß, haben wir uns dann davon doch letzten Endes abgetan, weil es unsere Kapazitäten finanziell einfach auch übersprungen hätte. Und dementsprechend ist so dieses richtige Ankommen wieder in Deutschland erst dann stattgefunden, als klar war, okay, das wird jetzt nicht werden. Und erst da ist uns auch so bewusst geworden.
Wir brauchen einen Plan B.
Ja.
Also dieses Haus hat sich über die Zeit einfach aufgrund der Reparaturen, die dann sukzessive immer noch hochgekommen sind, das müsste noch gemacht werden, das müsste noch gemacht werden, Heizung, die Scheune nebenan, Bedarf, ein neues Dach und so weiter. Ist halt auf der einen Seite ist es das Geld zu leihen immer teurer geworden und auf der anderen Seite das Geld, was wir gebraucht hätten, um das umzubauen, ist auch noch gestiegen. Und sag mal, das ist eine doofe Kombi, wenn man jetzt auch nicht nur noch arbeiten möchte, um sich dieses Haus zu finanzieren.
Was ja eigentlich auch der Plan war, eben in, ich weiß nicht, also als kurzer Schwenker in Dänemark zahlt man viel weniger für ein Haus. Mhm. Dort hätten uns die fünf Hektar letzten Endes und auch der Hof mit Scheune waren um die 500 Quadratmeter. Da hätten wir noch nicht fertig verhandelt 280.000 Euro dafür gezahlt. Also es sind ganz andere Preise, als wir das jetzt in Baden-Württemberg kennen und auch in Baden-Württemberg halt nicht mehr erschwinglich ist, wenn man auf dem Land sich was aufbauen möchte, auf so einem größeren Grundstück, vielleicht auch mit Generationen.
Genau. Und dann
man muss dazu sagen, dass in Dänemark man natürlich dort lebt, man darf als Ausländer die Dinge nicht so kaufen, man muss da tatsächlich leben und angemeldet sein. Genau.
Mhm. Genau, du musst, glaube ich, 4 oder 5 Jahre dort leben, deinen Lebensmittelpunkt nach Dänemark verlegen, um als Ausländer überhaupt dort was kaufen zu dürfen. Und ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, warum die Immobilien so günstig sind, weil es halt es gibt keine Möglichkeit für ausländische Investoren, in Dänemark Häuser zu kaufen und die einfach zu vermieten.
Ja.
Also man braucht einen Bezug zum Land.
Ja. Wie es der Fall ist, da wo ihr jetzt lebt.
Genau, das ist dann der Kontrast. Und dann ist auch so der Kontrast auch wieder von Dänemark nach Mallorca war dann tatsächlich, während Dänemark eher so eine Bauch- und Gefühlsentscheidung war, wir haben es einfach total wohl gefühlt, war...
Und das war auch einfach eine langfristige Entscheidung. Wir haben uns vorstellen können, sollten wir mal Kinder haben, dass das das Land ist, wo wir auch Lust hätten, Kinder groß zu ziehen. Als das dann nicht oder wir uns dagegen entschieden haben und dann auch davon abgesehen haben, weiterzusuchen. Wir waren da irgendwie Monate wie irre beschäftigt, uns durch den Immobilienmarkt durchzuforsten. Und irgendwann hat Dennis auch gesagt, so hey, stopp, es reicht jetzt. Wir müssen mal wieder im Jetzt ankommen. Wir sind die ganze Zeit nur in der Planung.
Ich meine, wir sind auch regelmäßig hochgefahren, einfach um Immobilien anzuschauen. Wir sind mal jetzt von Stuttgart mit dem Auto bis nach Dänemark hoch. Es sind One-Way, je nach Verkehr, zwischen 10 und 12 Stunden.
Und du kennst das vielleicht, wenn man nach so einer langen Reise wieder nach Hause kommt, ist es nicht so, als hätten da irgendwie alle so groß feierlich auf einen gewartet. Das Leben ist weitergegangen bei unseren Freunden und Freundinnen genauso wie bei uns. Und wir haben schon auch gemerkt, entweder wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, auch wirklich wieder anzukommen an diesem Ort in unserer Heimat, oder wir müssen uns mit einem Plan B überlegen. Und wir hatten eben durch die Reise auch eine Unabhängigkeit und eine Freiheit entdeckt. Und durch unsere Remote-Möglichkeit ist die uns dann ja auch prinzipiell geblieben. Da haben wir gesagt, gut, was machen wir stattdessen? Schweden kam für uns nicht in Frage, auch wenn die Immobilien dort ja sehr günstig, zumindest vor 2 Jahren, sehr günstig waren. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und dann haben wir uns gedacht, gut, dann denken wir doch nochmal ganz neu. Und Dennis spricht eh schon Spanisch, hat auch auf der Reise immer von Spanien geträumt. Und da war auch schon oft im Gespräch, hey, Nina, ich fände Spanien ja so toll. Da war ich eher nicht
reserviert.
So, ja, ich dachte mir, wenn ich schon eine neue Sprache lerne, dann lieber auch eine, die mir gefällt, Französisch aufbessern oder Italienisch aufbessern, statt, ich kann halt kein einziges Wort Spanisch. Und dann hatten wir uns gedacht, gut, dann lass uns doch einfach mal hierher oder lass uns doch nach Spanien. Wir haben öfter auch schon davon geredet, dass es cool wäre, mal die Erfahrung zu machen, auf einer Insel zu leben. Und Mallorca war eigentlich eine recht rationale Entscheidung. Die Infrastruktur ist hier super. Man kommt, so blöd es klingt, halt mit Deutsch auch für den Anfang zurecht, was mir auch wichtig war. Mein Anspruch ist auch noch, die Sprache zu lernen.
Und einfach von den Rahmenbedingungen. Ich meine, wir haben auf der Reise halt gelernt, wir mögen total Berge, wir mögen das Meer und vor allem halt Kulinarik. Und ich sag mal, auf der Insel hier gibt's Berge, es gibt genügend Meer und es gibt auch diverse Möglichkeiten, wirklich gut und divers zu essen und zu trinken. Also einfach rational gesehen war es für uns dann relativ schnell klar, dass Mallorca ein Ort ist, auf dem wir uns sehr wohlfühlen könnten.
Dann haben wir ab April gesucht, jetzt dieses Jahr, ab April 23 und sind jetzt letzten Endes im September fündig geworden. Und allein in dieser Zeit von April bis September sind die Preise nochmal explodiert. Also es ist verrückt, was auf dieser Insel abgeht. Ja. Ich habe gestern im Inselradio gehört, dass alleine zuletzt im Jahr der Mietpreis nochmal um 20% angestiegen ist und die Armut auf der Insel um 70% mehr zum Jahr davor. Es ist echt krass. Aber wir sind voll begeistert, auch jetzt schon.
Total.
Ihr habt auch den Sommer mitgemacht?
Ja, wir haben den Sommer überlebt.
Wir haben es ehrlicherweise
47 Grad.
Ein bisschen unterschätzt. Also wir hatten davor auch schon gehört, so, ja, es kann mal über 40 Grad werden. Dachte so, ja, da geht immer ein leichter
Wind. Wie in Stuttgart auch.
Hast du Bäume, hast Schatten, das passt schon. Es ist schon warm. Vor allem, also wenn es mal einen Tag über 40 Grad hat, ist es schon.
Oder eine Woche für den Urlaub.
Ja, dann ist es schon, ist es okay, genau. Wenn es dann nachher über wirklich viele Tage über 40 Grad hat, man auch arbeitet etc., sprich auch im Alltag, genau, im Alltag davon beeinträchtigt wird, dann ist es schon
auch mit dem Hund vor extrem. Allem. Da muss man ja auch richtig aufpassen. Du kennst es ja.
Ja, Dennis, du hast gerade gesagt, Bäume und Schatten und so weiter, dann ist ja alles gut. Hast du ja nicht.
Nee.
Hast du ja einfach nicht. Also du hast ja keine Bäume und Schatten. Alle Orte auf Mallorca sind zu betoniert. Es gibt wenig Bäume. Also für einen Hund ist das einfach schrecklich.
Ja.
Ich hoffe, ihr habt eine Klimaanlage. Ohne geht's
nicht. Hatten wir nicht. Krass. Hatten wir tatsächlich nicht.
Nee. Krass. Wir haben im Dunkeln gelebt. Wir haben von morgens bis abends die Jalousien und alles zugehabt und dann war es wirklich auch okay für ihn. Anders hätte es nicht funktioniert. Wir sind super früh aufgestanden und sehr spät dann wieder mit ihm raus. Und wir hatten eine Untermiete, erstmal eine Finca. Da konnte er sich zum Entledigen dann auch 5 Meter in den Garten bewegen. Und der wollte auch nicht mehr. Also wir haben ihn dann mit Denksport auch so ein bisschen noch
ausgepowert.
Er ist ein Jagdhund, das heißt, der möchte schon auch mehr als rumliegen. Wir haben da versucht, das Beste für ihn draus zu machen. Aber wir haben uns auch nach einer Woche schon die Hand drauf gegeben, dass wir nächstes Jahr die 2 heißesten Monate dann doch eventuell mit einem Dachzelt
Also eigentlich musst du so, also es wird, das ist ja, das Ding ist ja, es wird ja immer schlimmer. Und diese Sommermonate werden immer länger. Und die, also vor allem, es ist, die Extreme werden immer extremer. Das heißt, die Winter werden wilder und die Sommer werden viel, viel heißer, als sie sind, als sie es waren. Das größte Problem wird irgendwann, denke ich, sein Feuer tatsächlich für diese Insel, das jetzt gerade auf Teneriffa oder in Griechenland war. Weil wenn es dann einmal irgendwie brennt, dann wird es ziemlich crazy. Und vor allem, also jetzt musst du schon fast, Mai geht noch, ist erträglich, aber Juni, Juli, August und Mitte September, es sind, also wir sprechen hier von fast 4 Monate, die du mittlerweile die Insel eigentlich verlassen müsstest, um halt irgendwie halbwegs klar zu kommen. Das ist schon krass.
Und wie privilegiert wir aber auch sind, dass wir das können.
Ja.
Ja.
Dass unsere Arbeiten von allen uns drei hier das auch zulässt.
Ja, nee, absolut, absolut. Also, aber das Ding ist halt, also das ist das, was ich mich immer stelle, ist, wie langfristig ist das möglich? Also wenn ihr, also ihr seid jetzt gerade mal, also ich lege euch das mal einfach in den Mund, aber ihr seid jetzt gerade erst dahin gezogen und vielleicht habt ihr darüber noch nicht nachgedacht. Aber wie lange geht das gut?
Voll. Ja, darüber haben wir uns Gedanken gemacht.
Du hast vorhin Kinder angesprochen in Dänemark. Da könnt ihr euch vorstellen, Kinder großzuziehen. Könnt ihr euch vorstellen, auf Mallorca Kinder großzuziehen?
Schon, aber wir würden jetzt zum Beispiel auf Mallorca nichts kaufen.
Ja.
Also wie ist das Preis bei euch?
Total idiotisch.
Ja, und auch einfach die langfristige Perspektive. Ich meine, du sagst es selbst, das Wetter wird doch nicht besser, weißt du? Du wirst dann, also die Sommer werden wahrscheinlich immer trockener, immer heißer. Wir haben jetzt auch gehört, dass der letzte Sommer nochmal ein Ticken heißer war als der diese oder trockener, gar nicht mehr heißer, aber trockener, dass letztes Jahr auch dann teilweise Wasser rationiert werden musste. Ich meine, die Perspektive, die man hat, die wird halt nicht besser. Sondern ich glaube halt, dass diese Insel in den nächsten 10, 15 Jahren im Sommer halt einfach.
Ich denke, das ist allgemein etwas, die Perspektive mit dem Klima, die wird ja langfristig einfach nicht besser. Also egal, wo man hinschaut. Dementsprechend ist gerade für uns, wo wir uns jetzt auch dafür entschieden haben, eben unser Nest zu verlassen, schon auch oft im Hintergrund das Klima. Und ja, wo wollen wir so leben, dass wir davon nicht komplett beeinflusst werden? Und wo kann man vielleicht langfristig auch so leben, dass man sich Raum mit anderen Menschen teilt? Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich finde, wenn wir schon die Wahl haben, muss man das Klima berücksichtigen. Und jetzt gerade auch für uns bedeutet das, wir haben uns jetzt entschieden, auf der Insel zu leben. Aber wir werden jetzt hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, super häufig nach Hause fliegen oder sonst irgendwas, weil das dann doch auch eben gegen unsere Wertevorstellung auch spricht.
Es ist ja auch einfach Teil des Auswanderns. Du begibst dich in ein neues Umfeld, du lernst neue Leute kennen.
Aber auch wegen dem Klima eben nicht so viel
Natürlich, zu kriegen. Klar.
Ja, also ich glaube halt, dass das die nächste Generation, also zumindest auf Mallorca zum Beispiel, also wenn man jetzt Kinder kriegen würde, dann und man die Möglichkeit hat, andere Perspektiven zu bekommen, dass man dann zum Klimaflüchtling wird.
Ja.
Ja. Und dann kaufen ist ja natürlich auch total idiotisch. Also das ist ja auf dieser Insel, das ist hier so verrückt. Also wir haben uns jetzt zwei Jahre mit diesem Thema auseinandergesetzt und zum Schluss.
Wolltet ihr was kaufen?
Ja, zum Schluss war ich bereit, eine Bruchbude ohne Strom und Wasser zu kaufen. 700.000 und wo ich dann gedacht habe, aber geht's eigentlich noch?
Ja.
Und naja.
Das dachten jetzt, wir uns auch mit den Mieten.
Also ja,
wir sind deutlich über dem, was wir eigentlich zahlen wollten.
Miete, das ist ja was. Also ja, das ist halt eben, das ist leider auch der Mallorquiner an sich. Es ist so zweierlei Probleme. Einerseits ist der Mallorquiner natürlich sehr verwöhnt durch den vielen Tourismus und den vielen Ausländern, die bereit sind, viel Geld für das zu zahlen, was für sie normal ist, und sie versuchen da halt irgendwie so alles bei rauszuholen, und dann natürlich hast du halt einfach viel fremdes Kapital. Das ist halt einfach so viel ausländisches Kapital, was einfach irgendwo geparkt werden muss. Und die Insel wird einfach komplett leer gekauft.
Ja.
Und also ich kann mir da leider nicht mehr so viel leisten.
Ja, da wurde wenig reguliert.
Und da geht es uns ähnlich.
Wenig gemacht für die Einheimischen, die nicht so privilegiert sind. Ja. Keine Hüffe besitzen und die da irgendwie für 3.500 Euro vermieten können im Monat.
Ja, so ist das.
Das ist schon, aber ich meine, man muss auch dazu sagen, wir sind ja auch Teil des Problems. Wir sind hier als privilegierte deutsche Gehälter ausgewandert, leben jetzt hier, machen die Mietpreise mit. Andererseits hat man hier auch so viele tolle Konzepte, in die man sich einbringen kann. Hier wohnen so viele Menschen mit einem super interessanten Background. Es war mit ein Grund, warum wir uns für die Insel entschieden haben, weil hier super viele Leute mit Visionen auch leben, die irgendwie wirklich coole Sachen machen, die versuchen, die Ressourcen der Insel zu schonen oder wenn man im Tourismus ist, auch mit dem Tourismus anders umzugehen. Das ist schon toll. Also es ist eine Insel des Widerspruchs, haben wir jetzt auch in den 2 Monaten schon gemerkt.
Ich glaub, absolut. Aber es ist natürlich, aber es ist auch eine Ideologie. Und ich glaube, in echt ist es dann doch ein bisschen schwerer.
Klar.
Also das sage ich als Einheimischer, ne? Also ich bin ja von dort, ich bin dort geboren, aufgewachsen und habe jetzt, 16 Jahre, glaube ich, dort gelebt.
Wie lange lebt ihr jetzt schon wieder auf der Insel?
Na, wir haben jetzt 2 Jahre dort gelebt.
Okay. Mhm. Na toll.
Und wenn wir leben nicht mehr dort.
Ah, okay.
Seit einer Woche.
Wo seid ihr hingezogen? Nach Deutschland zurück?
Richtig.
Ja. Ah, okay.
Und also wir sind jetzt nach 2 Jahren wieder weggezogen, einfach aus diesen genannten Gründen. Also es ist noch gar nicht publik. Und wenn die Folge online ist, dann ist es, haben wir es wahrscheinlich schon publik gemacht. Aber
ich habe jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ja, aber, du musst einfach einen Monat später hochladen.
Die Folge kommt ein bisschen später. Aber es ist halt einfach alles das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist genau das. Also du kannst, also ein ganzes Jahr auf Mallorca tue ich mich schwer. Also einfach aus genannten Gründen. Der Sommer ist unglaublich anstrengend, dort zu leben und zu arbeiten. Wir haben letztens einen Bluttest gemacht. Wir haben Vitamin-D-Mangel. Hallo?
Ja, klar, aber kann ich mir total vorstellen. Du gehst ja tagsüber ja nicht in die Sonne. Also ich war vor ein paar Wochen war ich mal geschäftlich in Deutschland. Und dann auch die überall so, warum bist du nicht braun? Ja, weil ich den ganzen Tag halt nicht in der Sonne bin. Weil bei 40 Grad hockst du dich halt nicht in die Sonne zum braun werden. Und du gehst halt gerade in den frühen Morgen- und Abendstunden irgendwie raus.
Vor allem, an den Strand. Wenn man an diesen Orten lebt, muss man einfach auch noch mal total drauf achten.
Ja, genau.
Ich supplementiere hier auch D3. Hat mir meine Ärztin in Deutschland empfohlen.
Es ist halt einfach total, es sind so solche Sachen, so Kleinigkeiten. Also die Insel ist toll und die Menschen sind auch toll und so weiter. Allerdings mit Spanisch kommst du jetzt auch nicht so weit. Brauchst du eigentlich dann schon einen Anschluss zu bekommen zum Mallorquin.
Ja.
Also, Line hat auch versucht, Spanisch zu lernen. Und dann hat sie ganz schnell gemerkt, oh shit, der unterhält sich hier die ganze Zeit mit den Leuten auf Mallorquin. Ich verstehe gar kein Wort von dem, was sie hier sprechen.
Können wir uns vorstellen.
Und es sind so viele Dinge. Und dann natürlich, also für mich war hauptsächlich tatsächlich so das Klima. Also ich habe einen Pool und nutze ihn nicht, weil er halt im Sommer halt wie eine Badewanne warm ist. Und im Winter natürlich zu kalt, aber dafür zahle ich halt richtig viel Geld.
genau.
Und die Klimaanlage läuft die ganze Zeit, dafür zahle ich mich dumm und dämlich. Dann die Mieten sind total überteuert, bin natürlich selber Teil des Problems, weil ich es halt mir leisten kann im Vergleich zu vielen anderen und treibt die Preise in die Höhe. Meine Vermieterin hat unsere Miete von 1.500 auf 2.000 Euro erhöht, als wir ausgezogen sind.
Wow.
What the fuck, was ist das denn? Das sind solche so viele kleine Dinge, wo du am Ende... Naja, muss halt immer nur irgendeinen Doofen wirst du schon finden, der es halt irgendwie zahlt und irgendwie macht. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, dass nach 16 Jahren das Kapitel jetzt, glaube ich, dann wirklich so langsam geschlossen ist. Also keine Ahnung, ob wir irgendwann vielleicht wieder nochmal zurückgehen sollten, aber erstmal nicht.
Das können wir nachvollziehen. Jetzt wir haben uns jetzt auch gesagt, mal so 1-2 Jahre ohne Kids hier leben ist toll. Mit Kids musst du es dir auch nochmal leisten können. Das Thema Hauskauf in Skandinavien ist jetzt erstmal pausiert. Das war nach der Reise auch unendlich wichtig, dass unsere Seelen einfach mal wieder zur Ruhe kommen können. So toll diese Zeit war, so sehr haben wir uns dann auch einfach wieder nach einem Ort zum Ankommen gesehen.
Ja.
Aber let's see. Das Schöne ist ja, dass man sich nicht immer für immer entscheiden muss.
Richtig, man kann sich immer
es
wieder
gibt
neu erfinden.
Viele Träume, ja, genau.
Und vor allem, wenn man halt so flexibel ist und von überall aus arbeiten kann, dann kann man halt eben alles zu seinem Zuhause machen, wenn man möchte.
Genau.
Sehr, sehr schön, ihr zwei. Ich wünsche euch eine grandiose Zeit auf Mallorca. Genießt die
Insel. Vielen Dank.
Jetzt fängt ja sowieso die schöne Zeit an.
Wir freuen uns.
Jetzt wird es ein bisschen kühler, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Habt ihr schon mit dem Rennradfahren angefangen?
Nee, ich habe mir jetzt erst vor einer Woche endlich eins gekauft.
Ja, dann los.
Es war noch zu warm.
Ja, aber jetzt ist die perfekte Zeit zum Rennradfahren.
Ja, total.
Also ich war letzte Woche auf Mallorca, weil ich dann den Umzug gemacht habe und dann bin ich auch nochmal 2 Tage mit Markus da um die Insel gefahren. Das ist einfach wunderschön.
Schön.
Ja. Und das ist so.
Seid ihr in eure Heimat zurück?
Nee, wir sind jetzt in Hamburg und ich bin gestern von Hamburg nach Kiel gefahren mit dem Rad und das war...
Kiel ist toll, fanden wir auch
Kiel Stadt. Kiel ist schön, ja. Aber so ist halt eben nicht das Gleiche wie auf Mallorca Fahrradfahren.
Nee, du fährst halt flach, ne? Da fehlt der Berg. Der Berg ist dann der Gegenwind.
Ja, dafür kannst du Strecke machen. Also ich habe dann so mal eben schnell 100 Kilometer in 3 Stunden, ist schon ganz geil. Aber ist halt was anderes. Im Nebel. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr euch an die ersten Sekunden des Gesprächs erinnert, als wir noch nicht aufgenommen haben, als ich gesagt habe, hier ist Nebel. Und eigentlich... Ihr lebt ja in Zabobla, leben wir, ich glaube, 5 Kilometer voneinander entfernt. Deswegen, also in Pojenza wäre dann kein Nebel, wenn bei euch
einer ist. Ja, wir waren schon verwundert.
Genau, ich bin jetzt allerdings ein paar 1000 Kilometer von euch entfernt.
Das ist auch ein guter Kontrast jetzt wieder von einer ländlichen Finca in die Großstadt in Deutschland zurück.
Ja, ja, ja. So ist ja, so ist das. Auf jeden Fall. Wünschen wir euch
das Beste dafür.
Ja, definitiv.
Ja. Ja. Das wünsche ich euch auch und vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank dir. Dank.
Danke dir auch für die Einladung.
Und euch auch einen guten Start in Hamburg.
Ja, ja, danke. Tschüssi.
Danke. Tschüss.
Ja, das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und danke an Dennis und Nina für die grandiose Zeit, für das tolle Gespräch. Über eine Stunde 20 haben wir jetzt gesprochen und natürlich vielen Dank an euch fürs Einschalten und bis hierhin zuhören. Nächste Woche geht's spannend weiter und dann sprechen wir in Teil 2 über die Gravel-Tour durch Österreich, die ich diesen Sommer gemacht habe. Da bin ich ja noch einen Teil schuldig und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Teilt diese Folge mit euren Freunden und Familie. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und natürlich, wie immer, hinterlasst gerne einen Kommentar auf Spotify, wenn ihr das über Spotify hört. Und wenn ihr das über Apple Podcasts hört, dann freue ich mich natürlich immer über eine Bewertung des Podcasts. Also, bis dahin, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Tschüss.